Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal richtiger Sender, Radio X, richtiger Tag, vierte Freitag im Monat, richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Und aus all dem ergibt sich natürlich auch die richtige Radiosendung, Umweltmagazin, Greenpeace Frankfurt. Wald retten, Kohle stoppen ist der Titel unserer heutigen Sendung. Wobei dieses Motto, also unter diesem Motto demonstrierten am 6. Oktober dieses Jahres rund 50.000 Menschen am Hambacher Forst. Der Forst liegt bei Kerpen-Buir. Buir ist ein Stadtteil von Kerpen am Rheinischen Kohlerevier. Es war eine der größten Versammlungen der zurückliegenden Jahre im Umweltbereich. Die Kundgebung zielte auf den Erhalt des genannten Forstes, des Hambacher Forstes oder Hambacher Wald, je nachdem, wie man es nennen mag. Und es zielte auf den sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle neben dem Erhalt des Waldes eben und dann ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien und nicht zuletzt eben auch für mehr Umweltschutz. Der Hambacher Forst ist inzwischen auch zu so einem Art Symbol einer wieder erstarkten oder noch stärkeren Umweltbewegung geworden. Im Internet haben sich rund 800.000 Menschen für den Erhalt des Waldes und Schutz dieses Waldstückes in der Petition ausgesprochen. Deutlicher kann ja eigentlich ein Signal an die Politik und die Energieunternehmen wohl kaum ausfallen. Der Hambacher Forst liegt, wie gesagt, im Rheinischen Kohlerevier bei Kerpen-Buir. Auf Luftaufnahmen, die man sich da jetzt anguckt, wirkt es wie eine grüne Insel in einer vollständig ausgeräumten Landwirtschaft, die vernarrt und unwirtlich ist, ja eigentlich leblos wirkt, fast in der Mondlandschaft gleichkommt. Der Hambacher Forst hatte einst eine Größe von etwa 4.100 Hektar. Übrig geblieben sind davon 200 Hektar und von denen wollte RWE rund die Hälfte roden für den Abbau der Braunkohle, die unter diesem Wald liegt. Diese Rodung wurde dann zwischenzeitlich von dem Oberverwaltungsgericht in Münster gestoppt bis zur endgültigen Entscheidung im Hauptverfahren. Mein Gast heute im Studio ist der Jürgen Eiselt von Klimatag, von ATTAC, die Klimafraktion, kann man wohl sagen. Hallo Jürgen.
Hallo, grüßt euch.
Schön, dass du es geschafft hast, hierher zu kommen. Stand ja wohl ein bisschen auf der Kippe. Wir werden jetzt auch zunächst mal, ich hatte jetzt eine kleine Geschichte vorbereitet, so inhaltlich, was da mit dem Hambacher Forst so, hat ja auch eine nicht nur erdgeschichtliche Geschichte, erdgeschichtliche Geschichte, genau, sondern eben auch eine politisch-kulturelle, wie auch immer geartet. Da mal kurz eingehen und dann wollen wir über den Kohleausstieg reden, über die Kohlekommission und die erneuerbaren Energien, für das bist du ja Fachmann. Sag noch mal kurz über deinen Hintergrund.
Ja, ich bin ausgebildeter Projektmanager für erneuerbare Energien und auch Energiefachbuchautor, habe unter anderem das Buch Dezentrale Energiewende geschrieben und noch zwei weitere, die sich mit energetischer Sanierung im Gebäudebestand durch erneuerbare Energien sind die Hauptpunkte und jetzt das vierte steht unmittelbar davor, da geht es um Wasserstoff und das neue Menschenzeitalter Bezug auf ein solar-hydrogenes Zeitalter, ein neues und da gehört natürlich der Betrieb von Kraftwerken, von den drei Sektoren, wie man sagt, also Strom, Wärme und Mobilität auf jeden Fall dazu und beim Strom haben wir ja jetzt hier gerade auch Aktionen. Und man muss ja dazu sagen, ich glaube, jeder von euch hat gesehen, was für ein Sommer dieses Mal wir hatten. Der Rhein ist so ausgetrocknet, dass vielleicht sogar die Schifffahrt ausfällt. Und wir haben natürlich auch kein Wasser. Also alles Symbole, Symptome, die wir sehen, dass der Klimawandel stattfindet. Der Weltklimarat, IPCC, hat ja jetzt vor kurzem gerade erst gesagt, wenn wir nicht wirklich jetzt das 1,5-Grad-Ziel nehmen, dann werden wir die Welt nicht mehr so kennen, wie wir sie verlassen haben. Es bedroht tatsächlich die Existenz der Menschheit. Die steht jetzt auf dem Spiel und wir müssen jetzt rangehen.
Ja, das wird später noch mal, okay. Wenn wir über den Kohle... Ja, nein, ist schon okay, klar, kein Thema. Wir brauchen da ja jetzt nicht einen strikten Fahrplan einhalten, ist ja interessanter so. Wird es noch ein Thema werden, wenn wir ausführlicher über den Kohleausstieg reden. Ich werde jetzt noch mal kurz zwei, drei Sätze zum Hambacher Forst, Hambacher Wald sagen, weil ich das auch ja spannend und interessant finde und für mich persönlich auch, als ich mich da ein bisschen damit beschäftigt habe, im Vorfeld der Kundgebung. Warst du übrigens dort?
Ich war da, ja.
Ja, schade, wir haben uns nicht gesehen, oder Gott sei Dank ist ein gutes Zeichen, dass so viele Leute dort waren, dass man sich nicht sieht.
Gell. Wir sind mit 6 Bussen aus Frankfurt weggefahren.
Ja, genau.
Ich bin bei Greenpeace mitgefahren.
Ja, ja, genau. Ja, das ist eigentlich war erfreulich. Wir waren ob diesem Andrang doch auch etwas erstaunt. Wir hatten am Anfang gedacht, naja, wenn wir so einen 30er, wenn es gut läuft, 60er Bus vollkriegen, ist es okay. Und es waren 57er Busse, also hier aus, allein hier aus der Region. Ja, als ich mich damals im Vorfeld dieser Versammlung damit beschäftigt hatte, habe ich nur gedacht, das ist erstaunlich, wie, ja, ich weiß nicht, ob man sagen soll, gleichgültig, desinteressiert oder keine Ahnung, sind es andere Interessen, mit so einem alten Kultur- und Weltgut eigentlich umgeht und auch schon umgegangen ist eigentlich. Also nochmal ganz kurz über den Hambacher Forst ein paar Informationen. Diese Lössböden, die dort vorherrschen, die stammen aus der letzten Eiszeit und die zählen zu den fruchtbarsten Böden, die es in Europa gibt. Und das ist einer der Gründe, weshalb NRW also Nordrhein-Westfalen, zu den am dichtesten besiedelten Regionen Europas zählt, weil dort eben auch entsprechende gute Böden für Nahrungsproduktion, Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft etc. vorherrscht. Der Hambacher Forst, der Wald, also der Rest jetzt davon, ist einzigartig und schützenswert. Es gibt da ein Ökosystem, in welches der Mensch seit mehr als 10.000 Jahren eben lediglich bewahrend eingegriffen hat. Es hat auch ein Stück weit was mit der dann letztendlich politischen oder kulturellen Entwicklung zu tun. Im Ende des vom 8. Jahrhunderts entstand der sogenannte Bürgewald. Dieser Wald, also in der großen Fläche, großen Ausdehnung dann eben, wurde durch Karl den Großen an die umliegenden Dörfer zur gemeinschaftlichen Nutzung überlassen. Und die bäuerlichen Ansiedlungen dort haben das Waldstück als sogenannte Almente, was so ein Allgemeingut dann eben darstellt, verwaltet. Die Bedingungen waren eben, die Bauern, die durften Brennholz entnehmen und Schweine, das war wohl früher noch so üblich, Schweine zur Mast in den Wald zu schicken, vermutlich, weil es da genügend Buchen und Eichen gibt, keine Ahnung, scheint ja, glaube ich, beliebtes Schweinefutter zu sein. Und eben, dass kein Baum gefällt werden darf. Das Waldstück blieb bis ins späte 19. Jahrhundert weitgehend unberührt erhalten. Allmählicher Übergang erfolgte dann von Bürgewald in Privatbesitz. Und da begannen auch die ersten sporadischen Versuche, den Wald forstwirtschaftlich zu nutzen, sprich ja, abzuholzen, mal drastisch formuliert. Und Mitte der 1970er Jahre jetzt, erfolgte ein grundlegender Wandel. Da wurde der Wald verkauft an die damalige Rheinbraun, was die heutige RWE ist. Und das erfolgte im Zuge der Ölkrise eben für den Abbau von der darunterliegenden Braunkohle. Also da ging dann die Abholzung des Waldes schon großflächig voran. In dem Waldstück gibt es dadurch verschwand eben auch ein gewachsenes altes System an Wurzeln, Pilze, Bakterien, was heute gerne auch von manchen Leuten als Internet des Waldes bezeichnet wird, weil da eine Kommunikation der Bäume, Weiterleitung der Nährstoffe von den Buchen an ihre nachkommenden Bäume, Einzelindividuen erfolgte. Und es war ein System aus Totholz, Verfall, Kleinstlebewesen. Historisch war es dann eben so, dass die Bauernkriege im 16. Jahrhundert auch Widerstand leisten sollten gegen die Privatisierung des Allgemeinbesitzes, hier wieder Stichwort Almente. Ausbeutung der Ressourcen für Bereicherung Einzelner und zugunsten eines fortschreitenden Feudalsystems. Das genossenschaftlichen Wirtschaftens eingeleitet. Heute erfolgte die Besetzung dieses Hambacher Forstes im Zusammenhang mit diesen geplanten Rodungen durch RWE. um den kleinen Rest an einzigartigem Ökosystem zu erhalten und auch letztendlich den Lebensraum der Allgemeinheit weiterhin nutzbar zu machen. Wenn man so ein bisschen im Kopf hat, dass ja der Wald der Deutschen liebstes Kind ist, kann man sich vielleicht schon ein bisschen vorstellen, was die Bedeutung von diesem Forst, was es so darstellt. Der aktuelle Stand bei der Sache ist jetzt eben die, was ich vorher kurz andeutet hatte, das Oberverwaltungsgericht in Münster hat einen Rodungsstopp verhängt. Und zwar gilt es bis zum Hauptverfahren. Das Gericht hat es damit begründet, dass nicht vorher, jetzt Zitat, vollendete, nicht rückgängig zu machende Tatsachen geschaffen werden. Die RWE erwartet jetzt einen niedriger dreistelligen Millionenbetrag an Verlust pro Jahr durch diese Aussetzung und die zeichnet sich ab, deutet sich an, dass die Entscheidung im Hauptverfahren eventuell nicht vor Ende 2020 erfolgen soll. Jetzt kommen wir mal zu dir, Jürgen. Das Thema Kohleausstieg. Ich meine, der Walderhalt ist eine Sache. Wald dient dem Klimaschutz, Artenvielfalt etc. und so weiter und so fort. Dieser Wald ist natürlich nochmal besonders, weil, wie ich vorher sagte, eben unter dem Wald eben viel Braunkohle liegt. Macht es denn Sinn, heutzutage noch einen Braunkohleabbau zu eröffnen oder zu erweitern in dem Fall?
Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Es ist ja so, dass wir ein bestimmtes Budget haben. Das geht ja aus den Erfahrungen vom Pariser Klimaschutzabkommen heraus, das besagt, dass wir nur noch eine bestimmte Menge an fossilen Rohstoffen, da gehört aber auch Öl und Gas dazu, vor allen Dingen aber auch Kohle, wir müssen die in der Erde drin lassen. Keep it in the ground, heißt es. Und das bedeutet auch, dass wir nicht mehr rausnehmen können, so wie wir es bisher gemacht haben, sondern wir müssen natürlich auch an die Zukunft denken, weil wenn wir die jetzt alle verbrennen und nicht in die erneuerbaren Energien umsteigen, dann hinterlassen wir wirklich eine Wüste und dieses 1,5 Grad Ziel, das ist kaum noch zu erreichen, das 2 Grad Ziel, da haben wir die Veränderung bei uns, aber in anderen Teilen der Länder viel größer und deswegen
Erläutere mal kurz, was das 1,5 Grad Ziel, 2 Grad Ziel bedeutet. Geh mal davon aus, dass nicht alle mit diesen Begrifflichkeiten so selbstverständlich umgehen, wie wir das tun.
Ja, natürlich. Also das 1,5 Grad Ziel ist ein Ergebnis von dem Pariser Klimaschutzabkommen, wo die Völker sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie kriegen wir eine Klimakonferenz hin, dass die Erderwärmung nicht so ausufert, wie zu befürchten ist. Und es war also auch 2015, glaube ich. Das ist aber ein
das Paris-Abkommen.
Paris-Abkommen,
ja, 2015.
2015. Und dann kam die Gesamtheit der Regierungen, die da vertreten waren, das war ziemlich alle, auch inklusive USA, zu dem Ergebnis, dass wir einen Rahmen haben können, wo wir diese Begrenzung des Temperaturanstieges im Durchschnitt in einem Rahmen zwischen 1,5 und 2, besser unter 2 Grad im Durchschnitt erreichen müssen. Und dieses, man nennt es als 1,5 Grad Ziel, das ist ja jetzt auch gerade von dem Weltklimarat, IPCC heißt der abgekürzt, das ist von der UNO eingesetzte Organisation, die sämtliche Berichte von Wissenschaftlern zusammengefasst hat und die kam zu dem Ergebnis, wir müssen das auf maximal 2 Grad begrenzen und das ist dann auch verabschiedet worden in der Klimakonferenz.
Also kommen wir kurz zu dem IPCC nochmal. Da werden Studien ausgewertet, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigen, die aber auch soziale, gesellschaftliche Veränderungen, eventuell zu erwartende Veränderungen mit berücksichtigen.
Ja, natürlich. Zum Beispiel die weltweite Flucht aus den Gebieten von den Menschen, die einfach nicht mehr leben können, weil das Wasser die Lebensgrundlagen überschwemmt hat durch den Anstieg des Meeresspiegels. Besonders die küstennahen Bereiche sind davon betroffen. Wir werden mehrere hundert Millionen Flüchtlinge haben, die auf dem Weg sind, wohin auch immer. Da ist das, was wir jetzt gerade in der aktuellen Flüchtlingsdiskussion haben, nur ein ganz lauer Windchen gegenüber das, was noch kommen wird. Also wer keine Lebens Fläche mehr hat, keine Ernährung, keine Lebensgrundlage, der macht sich auf den Weg. Jeder will irgendwie überleben. Und das ist eine der gravierenden Veränderungen, die kommen. Und die Erderwärmung sorgt dann noch für viel mehr. Zum Beispiel das ökologische Gleichgewicht wird ja ganz massiv gestört. Denke ich zum Beispiel an den Fischbestand oder an die Wärmetemperatur im Meer, die ja viele Prozesse in Gang setzt. Beispielsweise die Riffe mit den Meerbewohnern, mit den Algen, mit den Korallen vor allen Dingen. Wenn die nicht mehr da sind, das ist das Anfang der Lebens-, der Energienahrungskette. Das ist jetzt ein Beispiel nur von den allen, die Auslösungen, die kommen werden.
Ja, ich meine, man kann ja schon jetzt, man muss jetzt nicht zwingend sagen, dieser Sommer ist ein typisches Beispiel, aber. Nein.
Ja, aber man kann aber sagen, das hat auch der Deutsche Wetterdienst jetzt klar gesagt, die Anhäufung dieser Hochwerte und hintereinander, die ist also wirklich ein Indiz dafür, dass wir den Klimawandel haben. Mehrere Höchstwerte oder Rekordmarken, die hintereinander kommen, das gab es noch nie. Und es gibt auch Grafiken und Studien, eben auch vom IPCC veröffentlicht, die zeigen ganz deutlich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen CO2 in der Atmosphäre, Erhöhung und der Temperatur, der durchschnittlichen Temperaturerhöhung. Die sind, kann man übereinander legen, die sind im Prinzip eigentlich identisch. Und deswegen kann man auch sagen, CO2-Anstieg hat mit dem Klimawandel zu tun. Natürlich darf man nicht Wetter mit Klima verwechseln, aber viele Wetterereignisse hintereinander und wir haben jetzt auch eine laufende Aufzeichnung über 150 Jahre. Und da können wir allein an dem schon sagen, dass wir wirklich in einer Heißphase sind, also der Klimainstitut für das Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam hat ganz klar gesagt, der Trend geht nach oben und wir sehen nicht, dass es irgendwie runtergeht.
Ja, ich meine, das wird ja noch darüber hinaus Auswirkungen haben auf, ja, Stichwort Landwirtschaft. Ein starker Einfluss hat das Schmelzen des Meereises in der Arktis. Ja. Wo das wohl am schnellsten vorangeht, die Temperaturanstiege?
Mhm. Das muss man auch sehen, weil wenn nämlich Massen von kühlerem Eis jetzt ins Meer fallen, nehmen wir mal unser Nordsee, Nordatlantik, das verändert natürlich die gesamte Wärmezirkulation, dieser Golfstrom, der von unten kommt und an der Nordsee eigentlich endet, der kann dazu führen, dass unter Umständen der Golfstrom abgeschwächt oder gar beendet wird. Das hätte drastische Folgen für uns hier. Aber das ist nur ein Punkt. Die Wärme, die jetzt durch das CO2 nicht mehr in die Atmosphäre zurückgestrahlt wird, sondern bei uns bleibt, die nimmt ja auch das Meer auf. Und wesentlich schlimmer als die Meereserhöhung ist die Meereserwärmung, weil dadurch, das ist nämlich die Energie für Stürme aller Art und besonders viele Stürme und die bringen auch jede Menge Wasser mit. Das heißt, wir bekommen Stürme in allen Regionen der Welt, besonders aber in Amerika, im Golf von Mexiko, wo auch Texas, Houston, Kuba und in dieser Region auch Mexiko selber liegen, die werden von Stürmen und von Regenfällen im Inland, wie sie es noch nie gehabt haben. Wir haben ja schon einige Beispiele gehabt und das ist auch nur ein Vorgeschmack auf dem, was noch kommen wird. Also da sehe ich ein ganz großes Problem drin. Auch die Erwärmung vom Auftauen des sogenannten Permafrostbodens. Da wird nämlich
in der Taiga in Sibirien.
Ja, die setzen jede Menge Methan frei, das sich zwar schneller abbaut als CO2, aber das Methan in der Atmosphäre hat eine über 30-fache höhere Reaktion und kann viel mehr Sonnenlicht, das Wärme, die eigentlich reflektiert wird, wieder zurückholen, ist also klimarelevant.
Jetzt gibt es ja aber ich weiß nicht, wie ich sagen soll, der Begriff Klimaskeptiker, der sich um etwas seltsam, ich kann nicht einmal gegenüber dem Klimaskeptisch sein. Oder die es zumindest in Frage stellen, drück's mal vorsichtig aus, in Frage stellen, dass es einen Klimawandel gibt, beziehungsweise, ich glaube, die Hauptargumentation läuft jetzt auch in die Richtung des menschgemachten Klimawandels. Die behaupten ja, Klimawandel hat schon immer gegeben. Ich meine, das stimmt ja wahrscheinlich schon
auch. Das ist richtig, ja.
Aber wie ist das jetzt in der Relation zu dem, was heute passiert, zu sehen?
Also zunächst mal werden ja einige Klimaleugner werden eigentlich damit argumentieren, dass es mit der Sonne, mit der Sonnenaktivität zu tun hat. Das ist natürlich eindeutig mehrfach auch widerlegt worden. Selbst wenn es die Möglichkeit gibt, wenn Tausende von Forschern, die ja diesem IPCC, diesen Weltenergierat, Bericht da veröffentlicht haben, selbst wenn die sich alle irren würden und wir würden keine Klimaerwärmung bekommen, dann muss ich sagen, wir müssen doch aber auch das Vorsorgeprinzip in Betracht ziehen. Selbst wenn es nicht so wäre, es kann aber wärmer werden, weil alle Indizien weisen ja darauf hin. Von der Biologie, von der Ökologie her, von den vielen Wetterereignissen, die zusammengenommen natürlich ganz klar nach Richtung Klimaerwärmung zeigen. Es ist die Klimaerwärmung, die oder diese Schwankung, die es auch nachweisbar in der Vergangenheit gegeben hat, die können sicher auch wiederkommen, aber es wird nicht in der nächsten Zeit kühler werden. Also die Eiszeit, wenn sie denn stattfindet, verschiebt sich. Erstmal bekommen wir eine Eiszeit. Und das hat auch, ich sag's nochmal, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der Herr Schmellnhuber, in seinen Forschungen ganz klar belegt. Diese Klimaleugner, die fahren da Argumente auf. Manchmal muss man sich echt fragen, was denn der Hintergrund ist. Gibt da Spekulationen, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein.
Okay, das hört sich dann auch manchmal nach Verschwörungstheorie an. Also man, was jedem zum Beispiel denkt, ein gravierender Unterschied vielleicht, ich bin da jetzt nicht so der Fachmann, Laie eher, aber die Geschwindigkeit, mit der sich das vollzieht, war wahrscheinlich so in der Zeit vorher, also da waren das wahrscheinlich eher langsamere Prozesse.
Ja, also man kann ja auch aufgrund von Eisbohrungen mehrere hunderttausend Jahre zurück die Klima verfolgen. Das geht nämlich durch die Bläschen, die eingeschlossen sind. Da kann man CO2-Gehalt und alles messen. Also hat man auch darüber relevante und signifikante Messwerte. Und dann, man kann die Skala, wenn man diese Grafik sieht, ich kann so einfach beschreiben, wenn eine, sagen wir mal, die 10 Einheiten unten von der Zeit her, dann sind 9 Einheiten, wo Temperatur und CO2 so ungefähr sich die Waage geben. Da gibt's mal eine Spitze, da gibt's mal nach oben, nach unten. Aber die ist nicht groß. Aber wenn man jetzt die letzte Ecke, den letzten Messwert nimmt, 10, die heute Zeit, dann geht ihr aber um sowas nach oben, das sind mehrere Exponentialwerte, das ist eindeutig, dass dieses Klimawandel im Bereich Temperatur und CO2-Anstieg einfach dabei sind. Dieser Rückgang und Hochgang, den kann man ja biologisch begründen, weil ein Baum, wenn er keine Blätter hat, bildet er kein CO2 und auch kein Sauerstoff in dieser Richtung. Aber im Sommer kommt das ja wieder, deswegen gibt es da Schwankungen. Aber wenn eine Schwankung im natürlichen Bereich ist, das kann man ablesen. Aber das ist kein natürlicher Bereich. Wenn die zehnfachen Messpunkte nach oben und noch mehr, wir haben früher 200 gehabt oder 300 ppm, das ist eine Bezeichnung, die heißt Part per Million. Das ist der Messwert, der ist so ungefähr diese
Ebene. Also Anteile CO2 Anteile an einer Million.
Genau, und ja. Wir sind jetzt inzwischen schon über 400 gekommen und die Tendenz geht ganz stark nach oben, wenn man die letzten Messwerte nimmt. Das ist sehr bedenklich.
Diese 400 ppm, die dienen ja ein Stück weit als Messwert, den man nicht überschreiten sollte, oder? Oder waren es 450? Also so in der Größenordnung?
In der Größenordnung, die sind auch beim Pariser Klimaschutzabkommen, da gibt es auch entsprechende Grafiken und Vorgaben, wie man das erreichen soll. Und es sind ja einige, wenn ich das gerade mal sagen darf, die sind ja der Meinung, man müsste das CO2 auch mit technischen Mitteln
wieder... Ja, da wollte ich gerade noch mal kurz nachfragen. Wir kommen ein bisschen weit ab, aber man sieht halt deutlich, dass dieses Thema Braunkohle, Kohleabbau, Stromerzeugung etc. Natürlich mehr ist, als nur, dass bei uns das Licht aus und angeht. Ja, mach, erzähl.
Also es ist so, dass es... Ideen gibt, ich sage eher Fantasien, wo man sagt, man kann ja das CO2 auch wieder reduzieren, das heißt aus der Atmosphäre rausziehen. mit verschiedenen technischen Methoden. Im Fachjargon heißt das Geoengineering. Da muss man auch dazu sagen, dass es Techniken gibt, die vor allen Dingen amerikanische Unternehmen da machen, und die werden von Trump mit mehreren Milliarden Euro unterstützt, damit er seine Kohle weitermachen kann. Also das hat alles auch
seine Meinst du jetzt Kohle oder Kohle?
So in dem Fall ist es leider doppeldeutig richtig. Es gilt für beides. Also zum Beispiel, man will gewisse Eisenspäne oben reinbringen, oder man will die Meere impfen, sagt man. Das heißt, dass dort das CO2 länger bleibt. Man will mit Segeln oder so das CO2 einfangen. Und ganz schlimm, man will es abfangen und in die Erde verbuddeln, also vergraben in Schichten.
Unter die Speichen.
Was natürlich, wenn es in gasförmiger Form ist, ein Riesenproblem ist. Denn wir haben ja Erdbeben, wir haben Bewegungen in der Erde, es gibt biologische Prozesse, da strömt das CO2 nach oben, und wenn es an die Oberfläche kommt, das ist schwerer als Luft. Wir brauchen Luft zum Atmen. Alle, die da betroffen sind, sind in wenigen Minuten, Sekunden tot und merkst du nicht mal.
Also man kann sagen, dass die Folgen, Auswirkungen von dieser Erdverpressung ist ja im Zusammenhang gerade mit Kohlekraftwerken immer wieder diskutiert worden, das abzufangen und unterirdisch zu speichern. Also die Folgen sind nicht absehbar, abschätzbar, ja. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Es ist die Gefahr, das was wohlgemerkt mit dem gasförmigen Zustand, ist viel, viel zu hoch. Es gibt ja welche, die haben gesagt, wir machen das, wir verpressen das mit irgendwas, damit es fest wird oder flüssig wird. Das kann man dann als Dünger einnehmen. Ich habe sowas in der Hand gehabt, das ist dann auch so ein Kohle-Dünger, aber das ist alles noch im Forschungsstadium, und dann gibt es auch nur kleine, geringe Mengen. Es macht aber keinen Sinn, hier die halbe Erde aufzubuddeln, weil dann hat man immer noch wenig CO2. Wir müssen an die Ursachen ran, und die Ursachen gehen einzig und allein Vermeidung.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich meine, diese Dimensionen, die bin ich wahrscheinlich zu kleingeistig dazu. Diese Dimensionen kann ich mir einfach nicht vorstellen, und ich meine, der Aufwand wäre ja wahrscheinlich auch immens, das zu machen.
Ja. Also, wenn man natürlich ordentlich viel Geld kriegt, wie diese amerikanischen, das sind die Kochbrüder, glaube ich, sind da dicke im Geschäft drin, einer der reichsten Familien der Welt. Die werden dann natürlich unterstützt, damit Herr Trump entsprechend da seine Kohlekraftwerke noch weiter hochhalten kann. Jetzt nochmal, ich bin vom Faden weg.
Nein, kein Problem. Ja, ihr seid immer noch bei Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir haben jetzt ein bisschen ausführlich einmal über den Hambacher Forst, Hambacher Wald gesprochen und über das Klima. Noch ein kleiner Nachtrag zum Hambacher Forst, beziehungsweise dann eher auf die Region dort, was natürlich in dem Zusammenhang auch passiert mit der Rodung, so sie denn kommen sollte, muss man ja mal abwarten, dass eben, oder ist auch schon passiert, Ortschaften, Dörfer, Ansiedlungen geräumt werden müssen oder werden, um dort entsprechend auch den Abbau voranzutreiben. Jetzt wollen wir nochmal auf den Kohleausstieg zurückkommen, Braunkohle. Wir haben jetzt schon weitestgehend das durchgesprochen, dass eben die Braunkohle die schädlichste Form, klimaschädlichste Art der Stromerzeugung ist, neben der Umweltzerstörung in anderem Sinn. Jürgen, was steht denn da? Also ein Argument für die Weiterverfolgung des Braunkohleabbaus ist ja auch sichere Stromversorgung.
Ja.
Was ist denn da dran? Also ich meine, wir wollen ja alle, wenn wir abends heimkommen, das Licht anmachen, und das soll dann auch angehen und nicht nur den Schalter betätigt werden.
Da kann ich zunächst mal alle beruhigen, die davor tatsächlich Angst haben oder vor sogenannten Blackouts. Wir haben Überkapazitäten, gerade im Kraftwerksbereich. Das meiste und gerade RWE-Kraftwerke liefern für den Export. Das heißt, Stromexport ins Ausland raus, wo sie noch satte Gewinne machen. Die Lichter werden nicht ausgehen, das kann man absolut beruhigen. Und die Stromkraftwerke, die Produktion, können wir mittel- und langfristig auf Erneuerbare umstellen. Was wir dringend bräuchten, ist natürlich die Einführung der Speicher, die bereitstehen, aber durch die Behinderung, durch die Bundesregierung hier in Deutschland einfach noch nicht hochkommen. Behinderung heißt, es gibt ein EEG, das heißt Erneuerbare Energiengesetz, und die Speicher werden als Kraftwerke bezeichnet, das heißt, die werden doppelt besteuert und damit sind sie erstmal unwirtschaftlich. Die stehen bereit, die könnten schon gebaut sein. Noch geht es nicht, deswegen müssen wir da auch unbedingt dran. Also Speicher und Stromproduktion sind in einem Einklang zu finden. Wo wir auch hin müssen, ist die strikte Trennung. Wir haben Kraftwerke, Stromkraftwerke, nur Strom. Wir haben Wärme in den Haushalten zum Beispiel, nur Öl und Gas. Und wir haben Mobilität, nur Benzin und Diesel. Diese strikte Trennung müssen wir aufheben. Wir müssen natürlich sagen, wir brauchen später mittelfristig, langfristig natürlich alles mit erneuerbaren Energien. Das heißt, das Auto fährt mit Wasserstoff oder mit Strom und Batterien. Und in den Heizungskellern sind dann entweder Elektroaggregate, Wärmepumpen oder entsprechend erneuerbar erzeugtes Gas, was natürlich auch geht mit Wasserstoff, Elektrolyse und andere Verfahren über Windräder und Photovoltaik.
Da wollte ich jetzt gerade noch mal kurz auch das erwähnen. Es wurde ja immer drüber geredet, Gaskraftwerke als Brückentechnologie. Das war dann eher im Zusammenhang mit der Ausstieg aus der Atomenergie. Aber das scheint ja ein bisschen hinten runtergefallen zu sein. Stichwort hohe Gaspreise. Du hast es gerade andeutet mit dieser wie heißt es
Power
mit dem
to Gas.
Power to Gas, genau. Vielen Dank. Man merkt, er ist der Fachmann. Ist das nicht sehr aufwendig und teuer, diese Power-to-Gas-Geschichte? Und auch Stichwort nochmal Gaskraftwerke, Abschaltung, weiterlaufen.
Also zunächst mal, dadurch, dass wir ein bestimmtes System haben über die Strombörse, über Blockierung der Erneuerbaren und Förderung der Kohlekraftwerke, ist es einfach schwierig, jetzt auch die Brückentechnologie einzuführen. Es gibt von der Manova, die hat ein hochmodernes Gaskraftwerk in Irsching, kann aber nicht laufen, weil es nicht konkurrenzfähig ist gegenüber den abgeschriebenen und von der Bundesregierung gestützten Kohlekraftwerke. Und die Gaskraftwerke funktionieren natürlich auch mit Importgas. Wir könnten sie später dann auch mit erneuerbarem Gas ersetzen. Die Entwicklung dahin wird aber blockiert, weil sie momentan eben die Erzeugung, es gibt ja einen Zwischenschritt, nämlich Wasserstoff, noch zu teuer ist. Es war aber die Photovoltaik am Anfang auch. Das ist eigentlich jede Technologie, die neu ist und eingeführt werden soll. Aber mit der Einführung ist es natürlich ganz klar, dass wir hier die Flächendeckung erreichen. Und es gibt noch einen Punkt, der zu beachten ist. Viele sträuben sich dagegen. Die sagen, das ist ja ein schlechter Wirkungsgrad, wenn wir einmal erst runternehmen Photovoltaikstrom in Wasserstoff und dann wieder umwandeln in Gas und dann wieder umwandeln in Strom vielleicht über Brennstoffzellen oder so. Ist von der Argumentationskette mit den augenblicklichen Preisen korrekt? Aber wenn ich trotzdem noch einen Wirkungsgrad von 40% habe, ist es immer noch mehr, als jedes Auto hat. Das hat nur 30% und ein Kohlekraftwerk maximal 35%. Das heißt, wir haben hier ganz andere Verhältnisse. Und wir müssen dahin, und zwar so schnell wie möglich.
Ich meine, was jetzt vorher bei dem Thema Klimawandel, Stichwort jetzt auch Stromerzeugung, Energiegewinnung, sagen wir es mal so, eben auch nur eine große Rolle spielt, das wir jetzt heute nicht behandeln wollen, weil wir hauptsächlich mal um die Braunkohle und drüber unterhalten ist, Thema Verkehr, der ja mit am allerwenigsten bisher zur CO2-Minderung beitragen hat, oder auch Stichwort Landwirtschaft. Es geht dann auch um Gebäudesanierung, Neubau und. Es ist also ein weites Feld. Welche Möglichkeiten gibt es denn der Alternativen zur Braunkohle oder zur Kohlestromerzeugung?
Also zunächst mal auf jeden Fall sämtlichen erneuerbaren Energien. Dazu gehört im großen Maßstab Photovoltaik, dazu gehört Windkraft. Und zwar gibt es dann auch andere Möglichkeiten wie Kleinwindkrafträder in großen Maßen. Bei Photovoltaik gibt es auch ganz neue Entwicklungen, die natürlich Flächen ermöglichen, die es momentan noch nicht gibt. Dazu gehört die Bioenergie, wobei dort dass Biogas momentan zu Strom gemacht wird. Man könnte viel besser daraus Wasserstoff oder andere Gase herstellen, die wir auch speichern können. Diese Speicher gibt's ja schon. Wir können auch Wasser benutzen, aber bitte keine Stauseen mehr, das ist ökologisch verheerend. Wir können Fließwasser nehmen, also jetzt als Zubau, als neuen. Man legt die einfach in Strom rein, habe ich auch in einem der Bücher geschrieben. Strombojen nennen sich.
Also Strom, ein Schritt Fluss.
Ja, in einem Fluss drin, ja, okay. Ja, ganz klar. Man kann natürlich auch Photovoltaik auf Wasserseen oder so bauen oder Baggerseen, die nicht benutzt werden können oder für andere Sachen benutzt werden können. Da sind viele Kombinationen möglich, die Flächen sind da.
Okay, jetzt wollte ich mal einen kleinen Übergang machen zur Kohlekommission. Dazu muss ich jetzt ein paar Zahlen leider auch den Leuten am Radio zumuten. Es gibt eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie. Dernach geht es um eine Befragung. 2/3 der Bundesbürgerinnen befürworten, dass die Bundesregierung unverzüglich ein Gesetz zur Regelung des Kohleausstiegs beschließt. Und das trifft selbst in den Kohleregionen, also das wäre die Lausitz, das ist Mitteldeutschland und das Rheinrevier. Auch in diesen Regionen sprechen sich zum Beispiel 64% im Rheinland für dieses Gesetz aus und sind 43% in der Lausitz, wo die Ablehnung bei 36% liegt. Das hat natürlich jetzt auch, da kommen wir jetzt dann gleich dazu, zu der Kohlekommission, auch mit der Situation, der Lebenssituation dort zu tun. Ein Ausstieg bis 2025 befürworten 67%, bis 2040 sind es 62%. Die Umweltverbände, auch Greenpeace, fordern einen Ausstieg bis 2030. Und nach den Befragten ist ein früherer Ausstieg wichtiger als die Kosten und die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze. Mit Arbeitsplätzen wird immer ganz gern argumentiert, dass das zu schnell ist, aber 2030 bedeutet eben in dem Zusammenhang, 80% derer, die jetzt dort beschäftigt sind, sind älter als 50 und wären dann im normalen Übergang in der Rente. Diese Kohlekommission, ich habe jetzt leider diesen umfangreichen Titel, den die trägt, nicht parat. Kohlekommission ist ganz...
Ich auch nicht.
Okay, ist ganz so der Allgemeinbegriff, wo alle wissen hoffentlich, was damit gemeint ist. Diese Kohlekommission, welche Aufgabe hat die denn?
Also die Kohlekommission soll die Rahmenbedingungen für den Ausstieg der Kohlekraftwerke festlegen und unter Umständen auch die Ziele neu formatieren, die die Bundesregierung hat. Die 2020 ist das noch aktuelle Ziel, das sie aber einfach so aufgegeben haben. Und Ziele brauchen wir sich nicht orientieren, meinen sie, kriegen wir später hin, was natürlich völlig falsch ist. Vorab noch eine Sache. Wir können uns hier mit Zielen oder mit Strukturanpassung, wie das ein Teil der Name der Kohlekommission ist, gerne befassen. Wir können darüber verhandeln, aber einer verhandelt nicht, und das ist nämlich die Umwelt, die Klima. Noch mehr, 5 solcher Sommer, wie wir hier haben, hintereinander, da haben wir kein Trinkwasser mehr. Die Rheinschifffahrt ist jetzt schon eingeschränkt, die wird dann weg sein. Wir verlieren den Rhein.
Also das finde ich auch, also jetzt mal ganz kurz nochmal den Schwenk zum Klima. Das finde ich eigentlich das, was mir am meisten jetzt bei dieser Sache dieses Jahr so Kopfzerbrechen bereitet. Der mangelnde Niederschlag. Ich meine, die Temperaturen sind eine Geschichte. Damit kann man noch so, wie sie bei uns sind, noch leben. Es gibt Weltregionen, die absehbar fast vielleicht wahrscheinlich unbewohnbar werden. Aber was noch extrem ist, wir haben faktisch seit, glaube März, April keinen wirklich nennenswerten Niederschlag mehr.
Das liegt auch an der Verschiebung der sogenannten Jetstreams. Das sind ganz starke Winde.
Ja,
auf den Winde
vorher schon mal. Ja, genau.
In den oberen Regionen. Das hat wiederum damit zu tun, dass sich die Temperaturen an der Arktis geändert haben. Das heißt, es wird wärmer. Dadurch bekommt der Jetstream eine ganz andere Energie. Und ich sag mal ganz plump, der biegt vorher ab. Und der ist jetzt so abgebogen, dass er bei uns gekommen ist und hat dieses Hoch, dieses stabile Hoch, das wir jetzt schon seit März gehabt haben, bis in Oktober rein, so verursacht. Und da hat es nicht geregnet, weil ein Hoch lässt keine Regenwolken rein.
Also der Jetstream sorgt wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, als Leiter dafür, dass diese Wetterfronten sich stabilisieren, halten, nicht mehr, wie das noch unter vorherigen Umständen der Fall war, verschieben.
Ja, das ist durchaus möglich. Und sogar wahrscheinlich, das kommt auch vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, die haben das auch belegt, mehrfach. Und es ist einfach so, dass wir, jetzt komme ich nochmal auf das eine Argument noch von der Kohlekommission zurück, Arbeitsplätze. Wir haben 700.000 Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien durch die falsche Politik der Bundesregierung verloren. Im Gegensatz zu den 20.000 oder 30.000 Arbeitsplätzen in den Kohlerevieren, die jetzt auf dem Plan stehen. Wenn wir die erneuerbaren Energien ausbauen, haben wir mehrere Vorteile. Einer davon ist, das Geld bleibt hier bei uns, weil hier werden die Handwerker gebraucht, hier sind die Firmen drin und wir müssen das Geld nicht an Saudi-Arabien oder Russland, wo die Rohstoffe, Kohle oder die anderen,
Öl,
Kohle,
und, Öl so und
Gas reinkommen. Das Geld bleibt bei uns, die Wertschöpfungskette bleibt hier und wir haben natürlich auch hier jede Menge neue Arbeitsplätze, weil auch die Kaufkraft steigt. Wenn man kein Öl und Gas mehr bezahlen muss, weil die Sonne schickt ja keine Rechnung, wenn eine Sonnenwärmeheizung da ist zum Beispiel. Und das heißt, wir stellen hier viel auf ins Spiel, wenn wir 20.000, 30.000 Kohlearbeitsplätze, von denen mehr als die Hälfte jetzt schon in dem Bereich sind, die jetzt in den nächsten 3-4 Jahren in Altersruhezeit gehen. Das heißt, wir behandeln hier eigentlich über eine ganz kleine Anzahl von Gruppe von Menschen, Arbeitsplätze und riskieren eine ganz große breite Masse von potenziellen und ein Konjunkturprogramm, das sich jetzt schon ankündigt, die Leute warten drauf, loslegen können, ich hatte es vorhin schon mal mit den Speichern gesagt, da warte ich auf die Ergebnisse, heute soll angeblich ein Zwischenbericht verabschiedet worden sein, einstimmig, der aber nicht veröffentlicht wird, das ist ja...
Ja, da wollte ich nämlich jetzt gerade noch kurz dich kurz fragen, bevor wir nochmal ein bisschen Musik machen. Genau, der Punkt, das habe ich jetzt auch, es sollte ein Zwischenbericht, der heute veröffentlicht werden sollte, also gestern wurde er beschlossen oder wie auch immer, soll heute veröffentlicht. Du hast offensichtlich auch noch nichts darüber gehört, gelesen.
Ja, nur, dass er nicht veröffentlicht wird.
Okay. Ist immerhin auch Information.
Vielleicht kommt er ja noch durch Kreise oder so.
Es wird ja gehandelt, ein Ausstiegspfad Richtung 2035, 2038. Wenn dem so wäre, ich sage das mit sehr, sehr vielen Ausrufezeichen. wäre das noch ein, also ganz kurz jetzt noch, wäre das ein akzeptabler Zeitplan aus deiner Sicht?
Ich hatte vorhin schon mal gesagt, die Natur lässt nicht mit sich verhandeln. Wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel es gibt ja einen sogenannten Zertifikatehandel und in dem hat hier CO2 einen Preis, ein Zertifikate-Kohlepreis, der ist innerhalb von einem Jahr, seit Herbst letzten Jahres, von 8 Euro pro Tonne auf jetzt 24 in der Spitze Euro pro Tonne jetzt gestiegen. Wenn das weitergeht, hat das natürlich Auswirkungen auch auf Kohleverbrennung, auf die Kohlekraft insgesamt, weil die ja also unwirtschaftlich wird. Ich sag nur, Staudinger, die haben hier in
der Nähe. Also das ist Haustür, der bei Hanau, Groß-Gotzenburg, das genau, von E.ON, das Kohlekraftwerk.
Wollte gerade sagen, hier vor der Haustür von Frankfurt. Die haben 5 Blöcke, 4 sind stillgelegt und der 5. wurde jetzt im Sommer auch stillgelegt. Begründung? Wirtschaftlichkeit fehlt. Man merkt, dass da in dem Bereich was passiert. Und 2035, sage ich, das werden die Kohlekraftwerke vom Preis her schon mal gar nicht überleben. Wir müssen jetzt Ausstiegsszenarien machen in allen Bereichen und ganz besonders in der Kohlekraft, weil die haben am meisten CO2-Emissionen. Die sind am schmutzigsten und da können wir am schnellsten CO2-Reduzierung machen. Und die Ziele, sogar noch die für 2020, könnten wir erreichen, wenn wir jetzt massiv darunter gehen würden.
Ja, das ist ja jetzt auch eigentlich der Sinn und Zweck gewesen dieser Einführung von dieser CO2-Steuer, die ja lang beklagt wurde, dass die Preise zu niedrig sind. Langsam scheint das Instrument zu wirken.
Ja gut, CO2-Steuer ist ein anderes Instrument.
Ah, okay.
CO2-Zertifikat ist ja das, mit die weltweite Handel mit den Verschmutzungsrechten.
Heißt ja, ja das meine ich. Das ist ja ist die Begrifflichkeit, da muss man genau sein, ja. Ja, Radio X Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt Schlussrunde. Jürgen, wir haben jetzt über so viele Sachen, Braunkohle, Klima etc. gesprochen, das alles so furchtbar weit weg ist. Aber wir brauchen ja gar nicht so weit gehen. Wir brauchen weder ins rheinische Kohlerevier noch in die Lausitz. Wir müssen auch nicht nach Hanau zum Staudinger. Wir haben ja direkt hier in der Stadt ein Thema, das man unter dem Stichwort Kohle bearbeiten kann, Heizkraftwerk West. Was bedeutet das?
Wie der Name schon sagt, ist es ein Heizkraftwerk. Da wird überwiegend Fernwärme erzeugt. Als Abfallprodukt gibt es noch Strom, aber immer noch so viel, dass die VGF damit fährt, also Straßenbahn und so weiter.
Schwarzfahren hat das ja gern bezeichnet.
Ja, das war eine unserer Aktionen. Das heißt, fährt eigentlich mit Kohlestrom die Straßenbahn, um so zu sagen. Aber Fakt ist, das meiste Energie wird dafür verwendet in die Fernwärme, die an sich gesehen effizient ist, das ist keine Frage. Aber sie verbrennen halt weiterhin noch Kohle. Und der Kohle.
Woher kommt diese Kohle?
Soweit woher ich weiß, Neuseeland oder USA, das ist, okay. Ich bin jetzt nicht ganz sicher.
Also Staudinger war klar Kolumbien, wenn ich es richtig
oder
weiß.
Oder Kolumbien, ja. Die kommen auf jeden Fall mit dem Schiff.
Okay.
Und da haben wir ja vorhin auch die Problematik gesprochen, wird vielleicht dann auch Schwierigkeiten. Die ganzen Transporter, die gehen ja über auf die Straße. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir hier versuchen, ein Ausstiegsszenario hinzubekommen, dass wir sagen, wir müssen ja weg aus der Kohle. Das Heizkraftwerk selber läuft ja auch aus, kann man bei Wikipedia zum Beispiel nachlesen. Und wie sieht's denn aus? Und diese Frage wurde schon letztes Jahr parlamentarisch gestellt. Da gab es einen Antrag. Der Magistrat soll doch mal fragen, ob es ein Ausstiegskonzept gibt. Oder wie sieht's denn damit aus? Im Januar hat die kommunale Ausländervertretung ebenfalls einen Antrag gestellt. Der war präziser. Wie steigen wir aus der Kohle aus und wann?
Die Ausländervertretung?
Kommunale Ausländervertretung.
Ah, okay.
Also ein ganz offizieller, keine Partei, sondern wirklich ein Gremium. Und diese Anträge werden im zuständigen Umweltausschuss vom Römer Monat für Monat geschoben. Der Antrag hatte jetzt schon seinen ersten Geburtstag gehabt von der Schieberei. Und zwar wird er von der CDU geschoben. Auf Nachfrage, mit welcher Begründung, bekommen wir keine Information, warum der begründet wird, warum der geschoben wird. Und es ist einfach Zeit, die verloren geht. Wir haben ja von selber schon festgestellt, wie dringend das ist, dass wir, und das ist ja nur der Plan für einen Ausstieg. Dieser Plan muss natürlich beinhalten, was weiß ich, Arbeitsplätze, welche Techniken, Brückentechnologie, welche Werte waren und so. Also umfassend. Wir haben angeboten, dass wir haben ja Experten, bei Greenpeace gibt's, bei BUND, bei anderen auch, in einer.
Bei ATAC wie dir.
ATAC, ja. In einer Art Kohlekommission für Frankfurt unter Tisch. Auch mit der Mainova zusammensetzen. Da war übrigens auch ein Vertreter gestern bei der Ausschuss. Sitzung dabei und einfach besprechen. Es gibt andere Städte, die haben es vorgemacht. Die beziehen inzwischen schon.
München war eine Abstimmung und da war sogar
München,
eine Befragung.
Ja, in München hat ein Bürgerbegehren erfolgreich gesagt, wir wollen raus aus der Kohle. Abstimmung ist erfolgreich gewesen. Hamburg bereitet es vor. In Berlin gibt es ein Kohleausstiegsgesetz und Frankfurt macht nichts. Es gibt aber auch andere positive Städte, zum Beispiel Nürnberg, die versorgen eine gesamte Siedlung mit Fernwärme und sind raus aus der Kohle. Die haben einen großen Speicher, einen Wärmespeicher, der wird zum Teil mit erneuerbaren Energien gespeist. Und das ist wirtschaftlich, das ist preisstabil und weniger abhängig von Importen oder Höchstständen von Wassern oder anderen Sachen oder Zertifikatspreise. Denn die Mainova hat zum 1.10. ihre Preise für Fernwärme erhöht, mit der Begründung gestiegene sowie aus den Emissionspreisen. Ich habe hier gerade die Preiserhöhung vorliegen und habe nur daraus zitiert. Also es ist also
das ist wieder diese CO2-Zertifikate.
Ja, genau. Und die haben sich ja verdreifacht seit einem Jahr.
Gut, vielen Dank. Das war jetzt nochmal ein kurzer Abstecher in die Lokalpolitik. Ich habe jetzt noch 2-3 Termine. Jürgen Eiselt von Klimatag, dir recht herzlichen Dank, dass du da warst. Du hast mich vor irgendeiner Riesenblamage gerettet. Ich bin sicher, das Thema werden wir weiterverfolgen und vielleicht gibt es mal die Gelegenheit, dass du nochmal ins Studio kommst. Danke, dass du da warst.
Ja, gerne. Und okay. Bei der Wahl ist wahrscheinlich die
Termine. Genau. Ich habe jetzt noch schnell kurz 2 Termine. Morgen am 27.10. haben wir unsere nächste Kleidertauschparty, heißt es. Im Südbahnhof, Saalbau Südbahnhof, ab 11 Uhr ist Kleiderabgabe und Accessoires abzugeben und dann bis 16.30 Uhr diese Kleidertauschparty. Am 28.10. am Sonntag gibt es 19.30 Uhr in Bad Homburg im Kulturzentrum Englische Kirche, Ferdinandstraße 16. Eine Fotoschau zum Thema Leidenschaft Ozean. Unser nächster Schnupperabend ist diesmal nicht am ersten Montag des Monats, sondern am 12.11. Wenn ihr mal reinschauen wollt, Beginn 18 Uhr, Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Kommt, wenn ihr euch mal für unsere Arbeit interessiert. Die Sachen findet ihr auch auf unserer Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Und Jürgen, du und ich, wir rufen dazu auf zu was?
Dass am Sonntag die Parteien gewählt werden, die sich einsetzen für den Kohleausstieg und für eine Umweltfreund und für die Zukunft. Das ist ja vor allem für die nächste Generation sehr wichtig.
Ja, ich wollte sagen, geht zum Wählen und macht's Kreuz an der richtigen Stelle. Vielen Dank euch fürs Zuhören.